Leuchtturm für Hannover, der Podcast für Lösungen von morgen auf Fragen von heute. Heute zu Gast ist Heike Winkler aus Bremerhaven von der WAB. Heike, stell dich doch einfach mal ganz kurz vor, wer du bist, was du so machst.
Ja, moin und danke für die Einladung. Ich bin Heike Winkler, ich bin Geschäftsführerin vom WAB e.V., bin jetzt seit 14 Jahren in der Offshore-Windindustrie tätig und davon eigentlich die meiste Zeit eigentlich hauptsächlich hier im Norden, in Bremen, in Bremerhaven und umzu, würde ich mal sagen. Aber mein Schwerpunkt ist vom Hersteller geprägt. Das heißt, ich komme ursprünglich vom Anlagenhersteller und habe eine große Faszination für diese Technologie. Habe im Hintergrund ein Sozialpsychologiestudium und bin Politologin und volontierte Journalistin und habe so meinen Weg zur WAB gefunden, weil die WAB eben als Verband mir die Möglichkeit gibt, für meine Branche einzutreten und die Entwicklung zum Thema Wind und auch grünen Wasserstoff voranbringen zu können. Ja, und ich mag die Windindustrie auf See ganz besonders gerne, weil ich auch sehr fasziniert bin, wenn die Offshore-Windenergieanlagen auf See sich drehen und man das live miterleben kann. Das ist einfach etwas, was zum einen sehr, sehr viel Energie bringt, aber zum anderen auch ein hohes Maß an Ästhetik mitbringt.
Vielleicht nochmal als kleine Hintergrundinfo für die Zuhörerinnen oder den Zuhörer. Heike und ich, wir kennen uns, oder wir sind alte Arbeitskollegen sozusagen, von der Areva Wind seinerzeit in Bremerhaven. Ich bin 2013 dort angefangen, habe dann dort am Windpark Wikinger hauptsächlich mitgearbeitet und 2015 bist du weggegangen, ne, von Areva. Wir wurden dann irgendwann kurze Zeit später zu Adven und jetzt mittlerweile ist es Teil von der Siemens Gamesa Welt sozusagen. Ich bin nach Cuxhaven gegangen 2017, da warst du dann schon bei der WAB. Die WAB, du hattest gerade schon gesagt, steht eigentlich für Windenergieagentur Bremen-Bremerhaven, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ne?
Mittlerweile Windwasserstoff an Bord. Man hat das verkürzt, auch schon vor der Zeit, als ich da angefangen bin. Ich bin übrigens 2019 eingestiegen als Freiberuflerin. 2015 waren wir auch schon Adven. Ich habe die Umfirmierung noch sehr gut im Hinterkopf aufgrund Änderungen der Stelen und ähnliche Prozesse, die wir dann da umgesetzt haben. Es war dann ja auch der zweite Merger, wie man so sagt. Und das war dann auch der Moment, wo ich mir eigentlich auch nochmal andere Unternehmen in der Industrie angucken wollte, habe mir dann Serviceunternehmen angeguckt und da freiberuflich unterstützt, aber auch Energieversorger und die Messe Hamburg beispielsweise. Das waren alles so Stationen, die mir stark geholfen haben. Und der Ursprung von WAB e.V. ist wirklich Windenergieagentur Bremen-Bremerhaven. Ganz im Ursprung war es sogar im Namen Offshore mit vorhanden, weil die WAB ist mal wirklich 2002 gegründet worden mit dem Gedanken, wie bauen wir eine Zulieferindustrie für Offshore-Wind auf, um das Thema eben praktisch auch hier an der Küste realisieren zu können.
Das Thema Windenergie Offshore, ich hatte es in meinem Intro-Podcast erwähnt, dass das im Prinzip auch so meine Motivation ist, warum ich in der Politik bin. Ich habe Bremerhavens Blüte bezüglich der Windenergie gesehen, da bin ich eingestiegen 2013 und dann zwei, drei Jahre später gingen dann nach und nach so die Lichter aus. Zuerst bei Weserwind, bei Senvion, bei Powerblades, all diese Firmen gibt es nicht mehr, was ich sehr, sehr schade finde und auch bedauere. In Fachkreisen ist das Thema auch als die Altmaier-Delle bekannt, dass das nicht mehr ausgebaut wird momentan.
Ja, da kann ich mich nur anschließen, aber vielleicht nochmal ergänzend und erklären dazu, das ist ganz logisch. Du bist eingestiegen, als die Strompreisbremse kam damals. Das heißt, das waren dann 2015 auch schon, also die Richtung waren dann schon die Nachwirkungen. Und da war eigentlich 2013 auch schon klar, das wird perspektivisch für die Branche sehr schwer.
Kommen wir mal zum Status quo Energiewende. Also momentan überschlagen sich ja die Ereignisse zum Thema Energie, Energiepreise, Energieerzeugung, Transport tagtäglich, fast schon stündlich, wenn man in die Nachrichten so schaut. Die Energiewende in Deutschland wurde seinerzeit mal ganz groß gefeiert und auch als Exportschlager ins Ausland gebracht. Aber so richtig funktioniert hat sie, glaube ich, noch nicht, weil wir sie eigentlich nicht so ganz konsequent zu Ende gedacht haben, oder? Was ist dein Eindruck?
Naja, erstmal zum Exportschlager. Da danken wir wirklich allen Beteiligten, weil das ist für Klimaschutz ein ganz, ganz großer Schritt nach vorne. Genau dieser Exportschlager Energiewende. Gerade Bremerhaven, die gesamte Nordseeküste ist immer wieder auch Vorbildfunktion. Auch das, was dann eben aufgebaut wurde und die Zeit, die du erlebt hast in Sachen Boom. Zum Thema Energiewende vielleicht nochmal zurück. Wie soll ich das mal sagen? Also die Energiewende als solches ist ein gigantisches Projekt. Und ich glaube, das war vielen Beteiligten, gerade auch in den Anfangszeiten, überhaupt nicht so bewusst, was sich alles verändert. Von der fossilen Industrie jetzt quasi auch auf die erneuerbare Energieindustrie umzusteigen. Das zum einen, zum anderen verändernde Infrastrukturentwicklung, die Strombörse im Prinzip, die Preise, die damit zusammenhängen. Das alles ist ja Teil der Energiewende. Und es ist eben deutlich mehr und deutlich größer, als, wie gesagt, man das vielleicht am Anfang erwartet hat. Das heißt aber nicht, dass das Projekt nicht als solches unumgänglich war und ist, weil der Klimaschutz eben erforderlich ist, weil wir diese Lösungen dringend brauchen und dass das jetzt eben entsprechend mit Aufwand kombiniert ist auf allen Ebenen. Ja, das überrascht mich jetzt nicht wirklich. Ich weiß auch, wie früh wir angefangen haben, zum Thema Infrastruktur, Netze zu diskutieren, jetzt eben auch mit grünem Wasserstoff. Wir als WAPP, wir sind mit 250 Mitgliedsunternehmen aus der Windenergie an Land, auf See, der maritimen Industrie beschäftigt. Wir sehen, dass wir diese ganzen unterschiedlichen Zweige auch brauchen, und zwar in Kombination, um überhaupt diese Energiewende-Ziele auch in irgendeiner Weise gut unterstützen und realisieren zu können. Es braucht wahnsinnig viel Innovationspotenzial. Und jetzt sehen wir ja auch nochmal, die Gasinfrastruktur kommt dazu, ist ein Thema. War eigentlich immer klar, wir als WAPP sagen auch schon, also seit ein paar Jahren, dass man das zusammendenken muss. Es hat jetzt aber schon ein bisschen im Vorfeld oder mit der alten Bundesregierung an Motivation vielleicht gemangelt oder an Möglichkeit, sich diesen Themen auch vollumfänglich zu widmen. Deswegen sind sie aber ja deswegen nicht gelöst worden, sondern weiterhin auf dem Tisch. Und ja, wir hoffen und ich persönlich hoffe, dass man jetzt mal versucht, das System Energiewende zu verstehen. Dass man nicht punktuell einzelne Lösungsstränge verfolgt, sondern systemisch daran geht und dann eben auch entsprechend die Weichenstellungen so realisiert, wie es erforderlich ist. Andernfalls dauert es halt sehr lange und das macht das Thema Exportschlager nicht attraktiver. Ja. Das heißt, auch die Nachbarländer gucken ja auf uns, und wenn wir den Klimaschutz da entsprechend voranbringen wollen, dann wäre es auch gut, in dem Bereich eine Erfolgsgeschichte zu erzählen.
Absolut. Du hast gerade das Wort Weichenstellung genannt. Da will ich gerade nochmal einhaken. Ich habe neulich eine Schlagzeile gelesen, ich weiß gar nicht, ob es die SZ war oder die FAZ, wo drin stand, dass gerade im Bundeswirtschaftsministerium in 4 Monaten mehr passiert ist als in den letzten 4 Jahren. Wir haben jetzt das sogenannte Osterpaket, was dann final ein Sommerpaket geworden ist, auf dem Tisch liegen. Da stehen ambitionierte Ziele drin, denke ich mal. Ja. Das ist so die Weichenstellung auf Bundesgesetzgebungsebene. Wie bewertest du oder wie bewertet ihr das als Branchenverband, die Ziele, die da drin stehen? Also A, zum Thema Notwendigkeit, und B auch, wie realistisch ist denn das Ganze eigentlich?
Ja, ich spreche ja gerne vom Bundesklimaschutzministerium. Wirtschaft ist natürlich auch ein wesentlicher Aspekt, aber es ist sehr erfreulich zu sehen, dass wirklich Klimaschutz auch ernst genommen wird und eben schon versucht wird, da die entsprechenden ambitionierten Ziele zu setzen. Das konkret zu deiner Frage, 30 Gigawatt zum Beispiel Offshore-Wind bis 2030, natürlich ist das ambitioniert. Die perspektivischen 10 GW Elektrolyseurleistung, aber auch im Onshore-Bereich, das sind schon gigantische Mengen, die da jetzt dazu gebaut werden und dazu gebaut werden müssen. auch diesen Bereich muss man tatsächlich ein Stück weit als System begreifen. Alle diese Branchenzweige haben Schnittstellen, sind übergreifend. Die müssen zusammenarbeiten, damit das funktioniert. Es gibt zu wenig Fachkräfte, die ausgebildet und qualifiziert sind in dem Bereich. Das heißt, gerade die Ausbildungs- und Qualifizierungsstruktur muss gestärkt werden, so dass eben auch genug Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter diese Ziele umsetzen können. Wir brauchen ganz, ganz enge Koordinierung, kann man sagen, mit der Politik auch, gerade wenn es jetzt darum geht, in Deutschland zum Beispiel wieder Werften zu nutzen für Umspannplattformbau. Wir können uns noch an die Zeiten erinnern, denke ich. Ich glaube, das hast du noch mitgekriegt, jetzt als Hochtief aktiv war und wir noch Jack-up-Vessels im Prinzip auch verfügbar hatten und die Möglichkeiten, das alles aus dem Heimatmarkt zu bedienen. Eine geschlossene Wertschöpfungskette, also das ist etwas im Offshore-Windbereich, was so einmalig in Deutschland zu dem Zeitpunkt war. Mittlerweile fehlen Teile aus dieser Wertschöpfungskette. Wir sind eine internationale Branche, aber alle anderen Nachbarländer bauen auch aus. Das heißt, die brauchen auch ihre Kapazitäten. Und ob wir dann darauf zugreifen können, ist nochmal eine Frage. Und in Sachen Resilienz ist es dann natürlich erforderlich, schon so viel wie möglich auch selber hier umsetzen zu können, sowohl im Onshore-Windbereich als auch im Offshore-Windbereich und perspektivisch jetzt eben auch mit dem geplanten Ausbau. 2023 soll es ja losgehen, dass auch grüner Wasserstoff auf See ausgeschrieben wird. Das alles sind Themen, da müssen wir im Dialog stehen. Es gibt auch diesen Dialogprozess, den hat Herr Habeck angeregt, dass jetzt eben auch geguckt wird, welche Produktionskapazitäten brauchen wir denn eigentlich für die Energiewende. Aber auch da müssen viel mehr Unternehmen auch wirklich eingebunden werden. Es reicht dann nicht, wenn nur Verbände stellvertretend beteiligt sind. Da müssen die Unternehmen ganz konkret eben aufgrund der unterschiedlichen Strukturen sagen, was sie brauchen. Es gibt viele kleine und mittelständische Unternehmen, der Löwenanteil in dieser Wertschöpfungskette. Und die haben natürlich einen unterschiedlichen Bedarf als große internationale Unternehmen. Und das muss man unter einen Hut bringen. Und man darf da keinen vergessen, weil das Thema ist immer, eine Kette ist immer so gut wie die vorhandenen Kettenglieder. Und wenn da was fehlt zwischendrin, dann ist es auch für die großen Unternehmen schwierig, das alleine und eigenständig zu realisieren. Eben ein gigantisches Projekt, das Thema Energiewende, kein kleiner Schritt.
Absolut, da stimme ich dir voll und ganz zu. Wir haben jetzt in diesem Podcast, also beabsichtigt ist es, dass es irgendwie 20 bis 30 Minuten werden. Und ich glaube, wenn wir über das Thema Energiewende reden, wir könnten quasi zu jedem einzelnen Feld, zu Wind Onshore, Wind Offshore, zu PV, zu den Netzen, zu Wasserstoff, wir könnten da irgendwie eine ganze Woche zu jedem einzelnen Thema drüber reden. Ja. Das ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig, aber grundsätzlich stimme ich dem dazu, was du sagst, denn ich kriege das zum Beispiel aus meinem Job mit, was ich so sagen kann, sagen darf, ist ja auch, was man ganz klar sieht, ist, das Thema Erneuerbare spielt in vielen Ländern jetzt eine Rolle, nicht nur in Europa, sondern selbst unter Trump hat die USA zum Beispiel den ersten Offshore-Windpark gebaut. Man mag es kaum glauben. Aber was wir jetzt auch sehen, dass halt auch dieses Thema Floating Foundations, also das sind schwimmende Fundamente zum Beispiel für Offshore-Windenergie, das erleichtert auch nochmal oder gibt ganz anderen Ländern nochmal die Möglichkeit, in diesen Markt einzutreten, weil diese klassischen Gründungsstrukturen, dass man Rohre oder Monopiles auf Neudeutsch genannt oder auch Jackets, Fachwerkstrukturen, die man in Nord- oder Ostsee rammt, was klassischerweise oder womit die Offshore-Branche sehr gestartet ist, das kann ich ja zum Beispiel in den Gewässern vor Chile nicht machen. Ne? Dafür gibt es jetzt diese Floating Foundations. Das öffnet nochmal ganz anderen Ländern den Markt. Wir kriegen das jetzt mit, dass wir in Vietnam, in Australien, in der Türkei, in USA, in Finnland, in Schweden, Spanien, Frankreich, überall über dieses Thema reden, was ich wahnsinnig gut finde, aber du hast das gerade schon richtigerweise benannt, dass wir dann natürlich auch massiv uns die Frage stellen müssen, wo kommen denn diese ganzen Kapazitäten her, nicht nur an Menschen, an Material, sondern auch Logistik, was mit dahinter steht. Ne?
Da hast du völlig recht. Und das ich sag mal, es ist fantastisch, dass der Klimaschutz in der Form vorangeht. Und dass diese Länder eben die Möglichkeit nutzen, zum Beispiel über schwimmende Fundamente. Auf der anderen Seite ist es eben auch so, fast alle Länder, manchmal hat man das Gefühl, in Deutschland ist das vielleicht nicht der Fall, aber sonst alle anderen Länder verbinden mit diesem Thema auch ein riesiges Wertschöpfungspotenzial als Chance. Das heißt, es geht tatsächlich auch darum, dass Fachkräfte in diesen Ländern Beschäftigung finden müssen. Das hängt auch stark mit der Akzeptanz für die Energiewende dann in den einzelnen Ländern zusammen. Das heißt, es ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass man quasi auch sich gegenseitig international da unterstützt im Aufbau einer Zulieferindustrie. Das hat zwei positive Nebeneffekte. Zum einen kannibalisieren wir uns dann nicht gegenseitig, was das Erreichen der Ausbauziele angeht. Zum anderen, ja, es ist ein wahnsinniges Wertschöpfungspotenzial. Du hast es selber gesehen in Bremerhaven, das waren fast 1000 Mitarbeiter damals und alle sehr qualifiziert für ihren Bereich und sehr motiviert. Ja, das spreche genau. Das ist auch eine schöne Arbeit und auch.
Ich war auch motiviert, jetzt immer noch.
Ja, ich kann das nachvollziehen. Ich wollte damals auch, ich wäre vielleicht auch gerne geblieben, aber gerade diese Situation, die wir auch hinter uns hatten, ich bin da 2008 gestartet, 2 Merger. Das hieß immer wieder neu organisieren, neue Ansprechpartner, Kollegen wurden auch entlassen. Das heißt, das ist eine hohe Anforderung an junge, innovative Unternehmen, die eigentlich nur diese Ziele erreichen wollen, die da jetzt auf dem Zettel stehen in Sachen Energiewende und die sich nicht im Schwerpunkt damit auseinandersetzen wollen, ob gerade Markt vorhanden ist oder nicht.
Also sehr, was du damit sagen willst, glaube ich, ist, dass sehr, sehr viel Dynamik da drin ist. Es ist noch eine junge Branche und das ist, ich sage jetzt mal so klassischerweise, was völlig anderes als eine Automobilbranche zum Beispiel, ne? Oder Branchen klassischer Maschinenbau, die es schon jahrzehntelang gibt in Deutschland. Wenn wir jetzt mal den Bogen spannen aus der Welt wieder zurück ins schöne Niedersachsen, da stehen jetzt bald Landtagswahlen an. Und in unserem grünen Wahlprogramm stehen auch, wie ich finde, sehr ehrgeizige Ziele, wie zum Beispiel 100% erneuerbarer Strom in Niedersachsen bis 2030. 100% erneuerbare Energieversorgung bis 2035. Du hast gerade schon mal so in der globalen Kette diese Probleme oder nicht Probleme, sondern Herausforderungen geschildert, die wir da haben. Mhm. Wir haben das jetzt noch mal ein bisschen runtergebrochen, was es dann noch bräuchte, wie zum Beispiel 2,5% der Landesfläche für Vorranggebiete Windenergie onshore, ein Artenschutzmonitoring. Und im Bereich PV ist es zum Beispiel eine Pflicht für Neubau oder Dachsanierung, eine Pflicht für neue zu errichtende Parkplätze und auch eine Pflicht für die landeseigenen Dächer. Sind das alles Ziele, Maßnahmen oder nee, Ziele sind es eigentlich, die ausreichend sind oder müssen wir da noch mehr machen müssen oder müssen wir es anders machen vielleicht?
Naja, also ich bin ja nicht wie du in der Politik. Ich darf nur mit der Politik zusammenarbeiten. Ich finde das fantastisch, wenn man sich erstmal solche Zielsetzungen stellt. Hat auch den positiven Nebeneffekt, dass ja auch mittlerweile im Windbereich vielfach gefordert wird, dass die gesamte Zulieferindustrie CO2-neutral arbeitet und sich eben komplett mit erneuerbaren Energien versorgt. Insofern ist das auch wichtig für die Unternehmen, dass sie es können. Dann würde ich aber trotzdem sagen, was mir jetzt sofort einfallen würde, ist wichtig an der Stelle ist einfach auch Hafenstruktur, Infrastruktur. Das ist ein ganz wesentlicher Aspekt, der jetzt da nicht aufgetaucht ist, den wir aber dringend brauchen in Sachen Logistik.
Okay, da muss ich gleich sofort einhaken. Den habe ich nicht aufgezählt, aber steht natürlich drin.
Da bin ich erleichtert.
Das betrifft natürlich ganz besonders auch uns hier in Cuxhaven mit den noch zu errichtenden Liegeplätzen. Mhm. Denn in Cuxhaven ist es natürlich so, dass wir hier ganz massiv mittlerweile von der Offshore-Windenergie profitieren. Und diese guten Aussichten, die wir haben in der Branche, die sich natürlich auch auf Cuxhaven auswirken werden in naher, sehr naher Zukunft.
Ja, natürlich. Also ich sehe auch für Cuxhaven ein großes Potenzial, aber für Niedersachsen allgemein. Ich denke aber auch, ich würde halt diesen Punkt zum Beispiel die norddeutsche Wasserstoffstrategie da auch nochmal einstreuen wollen. Da sind wir als WAP ganz aktiv schon seit 2 Jahren beteiligt. Das ist eben auch was, was Niedersachsen auch dringend fokussieren muss. Gerade jetzt grünen Wasserstoff, weil letztendlich ist das in Kombination mit diesem Thema Ausbildung und Qualifizierung in Sachen Green Skills das Ansiedlungskriterium. Das muss man einfach mal so sehen. Viele Unternehmen überlegen jetzt ja aktuell aufgrund der Energiesituation, die wir haben, wo kann ich denn ausreichend grüne Energie bekommen und finde quasi auch hochqualifizierte beziehungsweise gut ausgebildete Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Und das ist so ein Fokus, das würde ich auch politisch stark fokussieren, weil da kann man sehr viel erreichen, wenn man jetzt, das hatten wir ja eingangs schon, mit diesem systemischen Ansatz, wenn man sich überlegt, wie kann ich quasi alle Ziele gleichzeitig bedienen, dann ist man, glaube ich, auch auf dem besten Weg in Sachen Energiewende und das passt ganz gut zusammen. Zu PV-Zielen kann ich nichts sagen. Ich weiß aber, erneuerbare Energien, einfach Energiestrom, wir brauchen das und da brauchen wir auch mehr als die Windenergie. Insofern finde ich auch die PV-Ziele sehr sinnvoll. Ich weiß, dass Schleswig-Holstein zum Beispiel ähnlich unterwegs ist in ihrer Planung. Und ich glaube, das ist schon grundsätzlich der Weg, den wir gehen müssen und hat natürlich auch wieder Vorbildfunktion. Das heißt, wenn das hier in Niedersachsen gut läuft mit der Umsetzung der Ziele, finden sich in anderen Bundesländern Nachahmer. Und das würde wiederum dem gesamten Konzept Energiewende, Klimaschutz stark weiterhelfen und erhöht die Akzeptanz natürlich auch.
Eine letzte Frage, weil wir jetzt gerade über das Thema Energieverfügbarkeit gesprochen haben. Man hört es in den Medien, dass jetzt das eine oder andere Unternehmen die Produktion zurückfährt aufgrund von offensichtlich nicht mangelnder Energie, sondern aufgrund zu hoher Energiekosten. Mhm. Und wenn wir das jetzt ein bisschen weiterdenken, du hattest gerade gesagt, also dass wir auch das Thema Wasserstoff natürlich mit auf dem Zettel haben müssen, ganz definitiv. Wir Grüne sagen ja, also der Wasserstoff ist so ein bisschen so der Champagner der Energiewende, der den Anwendungen zur Verfügung gestellt werden muss, die jetzt nicht, die besonders viel Energie verbrauchen und die auch jetzt nicht unbedingt die Möglichkeit haben, dass durch Windenergie oder durch PV zu decken. Also ich denke jetzt klassischerweise mal an ein Stahlwerk, die Chemieindustrie, mhm. die Schifffahrt sicherlich, aber auch die Luftfahrt, wo ich das ganz klar sehe, beziehungsweise auch im Bahnverkehr. Wir hier in Cuxhaven haben jetzt hier den ja. ersten Wasserstoffzug fahren. Ich denke, es ist schon mal ein ganz gutes Projekt mhm. mit dem Schritt in die richtige Richtung. Die Frage, die ich jetzt eigentlich stellen wollte, siehst du da irgendwie eine Wanderung von Unternehmen irgendwie zukommen, auf uns zukommen im norddeutschen Raum, weil wir hier tendenziell mehr Wasserstoff haben werden in Zukunft als in Süddeutschland?
Wenn wir uns jetzt schlau aufstellen, kann ich mir das durchaus vorstellen. Das ist sogar größer zu sehen. Wenn wir das nicht realisieren, dann kann das auch bedeuten, dass große Industriezweige sich nicht in Deutschland halten lassen. Deswegen ist das für mich nicht der Champagner der Energiewende. Es ist im Prinzip, wenn du mal zurückdenkst, als wir mit Alpha Ventus beschäftigt waren, da haben alle gesagt, oh Gott, wie teuer und wie weit draußen und Katastrophe und alles noch nicht erforscht. Und ja, hätten wir nicht angefangen, hätte es die Offshore-Windparks, die wir heute errichtet haben, nie gegeben. Und dasselbe Thema haben wir im Prinzip mit dem grünen Wasserstoff auch. Und da muss man jetzt groß denken. Da bin ich von überzeugt. Das heißt, es ist alternativlos. Ich brauche beides. Ich brauche Strom, ich brauche grünen Wasserstoff. Warum nicht einfach machen? Und da würde ich mich auch gar nicht so nur auf die Forschung konzentrieren. Das lief damals vor Offshore Wind auch parallel. Das heißt, es wurde gebaut, es wurde industriell quasi umgesetzt. Gleichzeitig hat man begleitend Forschungsprojekte gestaltet. So stelle ich mir das auch für grünen Wasserstoff vor, weil wie du schon richtig angesprochen hast, es geht ja auch um die maritime Energiewende. Das vergisst man häufig oder verliert es aus den Augen. Aber die ganzen Schiffe, die brauchen ja auch Antriebskonzepte und Lösungen und das ist ein Riesenfeld. Wir sind da auch zum Beispiel im engen Austausch mit dem VSM und anderen Verbänden, die sich eben auf die Schiffsindustrie konzentrieren, haben aber auch selber Mitgliedsunternehmen in dem Bereich und sehen, wir müssen etwas anbieten können. Und über den Import, den wir natürlich auch sehr wichtig finden, können wir nicht ansatzweise das abdecken, was wir wirklich benötigen. Das heißt, auch da können wir nicht sagen, wir verlassen uns darauf, dass es international verfügbar ist, weil auch da brauchen die Länder das einfach selber. Und ja, wir werden nicht in dem Maße das von unseren Nachbarn erwarten können. Wir müssen da ja in Eigenleistung gehen und da für Deutschland Lösungen schaffen.
Das klingt gut, das klingt motivierend. Du hast es vorhin gesagt, einfach mal machen. Genau, ich denke, das muss auch das Motto sein. Wir müssen jetzt diese Energiewende umsetzen, weiter vorantreiben. Wir müssen Erneuerbare zubauen. Wir müssen uns mit Netzen beschäftigen, mit Speichern, die hier und da vielleicht auch mal zu kurz kommen in der Diskussion und uns auf diesen Weg begeben.
Vielleicht nochmal, wenn ich ganz kurz ergänzen dazu darf. Die Flexibilitätskosten im System werden zum Beispiel durch Offshore Wind ja auch maßgeblich gesenkt. Das heißt, wenn ich wieder systemisch mir das angucke und alle erneuerbaren Energien nebeneinander stelle und die in bestimmter Menge auch verfügbar sind, stabilisiert sich das System von selber. Und das ist eben auch etwas, deswegen ist das Thema Speicher auch so relevant. Wir können aber sagen, selbst eine Pipeline für grünen Wasserstoff ist schon eine Speicherlösung. Das heißt, wir brauchen deutlich weniger Speicherlösungen, die jetzt extra dazukommen, wenn wir uns das als Gesamtsystem, Gas, Elektrizitätsversorgung anschauen und eben die Erneuerbaren auch zu 100% realisieren in den Mengen, die jetzt angestrebt sind. Und wir werden wahrscheinlich darüber hinaus kommen müssen, weil der Energiebedarf perspektivisch wahrscheinlich nochmal nach oben geht. Und so sind die Ziele ja auch ausgelegt. Das heißt ja immer mindestens. Das finde ich sehr gut, weil das dient der Übererfüllung und die brauchen wir eigentlich auch. Und wenn wir dann in eine Situation kämen, grüne Energie exportieren zu können, wäre das ja auch durchaus nichts Verkehrtes. Also insofern glaube ich, da kann man volle Kraft voraus machen und loslegen und so viel wie möglich einfach schaffen. Und das geht, glaube ich, aber in der Energiewirtschaft immer nur im direkten und engen Dialog eben mit den politischen Vertretern, weil die Energiewirtschaft ist nicht wie zum Beispiel die Automobilindustrie. Da habe ich wirklich eine Situation, die eng damit verbunden ist, dass es eben auch eine Versorgungssicherheit gibt. Und damit reden wir hier von Systemrelevanz. Ja. Und das sehe ich heute noch nicht gegriffen, auch nicht in den politischen Programmen. Ein Verständnis der Politik, dass wir hier schauen müssen, dass die Unternehmen auch als solches die beste Unterstützung kriegen, um diese große Aufgabe der Systemrelevanz eben auch tatsächlich realisieren zu können. Und das muss man dann auch in Prozessen wie Ausschreibungen und Ähnlichem wiederfinden, weil andernfalls verliert man zu viel Zeit, produziert zu viel Kosten. Und wir haben das beide kennengelernt. Man kann die Kosten stark senken und man kann Kostendegression vorantreiben. Das geht aber nur, wenn man dann auch wirklich auf die Menge kommt und Serie machen kann. Und das gilt auch für die Elektrolyseure. Insofern, da ist eben das Thema Großdenken und Vorankommen ein Entscheidungskriterium. Und es kann eben für die Bevölkerung sehr viel schneller eine Versorgungssicherheit wieder darstellen, sag ich mal, jetzt im Zuge der Energiekrise. Und ich denke, das wäre eben auch für den Klimaschutz zum einen erforderlich, aber vor allem auch jetzt Sorgen und Nöte der Bevölkerung zu reduzieren und die Sicherheit im Rücken zu haben. Sie sind da quasi gut beraten mit den politischen Vertretern, die werden sich schon darum kümmern. Das heißt, 100% ist eine Ansage, dass jetzt Stichwort Niedersachsen, das müssen wir mit allen Nordländern, das müssen wir bundesweit vorantreiben. Und ich hoffe, wie gesagt, dass das auch möglichst schnell, möglichst alle verstehen.
Okay, super. Vielen Dank. Da mache ich gleich sofort einen Haken dran. Das kann ich so unterschreiben. Dann danke ich dir für diese intensiven Ausführungen, die wir hier hatten, den intensiven Austausch. Und freue mich auf ein Beibehalten dessen, dass wir im Dialog bleiben. Du hast es gerade gesagt, die Interessenverbände, die Industrie, die Politik, die Verwaltung, die da mit dazu gehören. Und ich denke, nur gemeinsam kann das hier vorwärts gehen.
Du weißt, es ist eine Herzensangelegenheit, auch für uns als WAP-Team in der Geschäftsstelle und im Zusammenarbeiten mit allen Verbänden. Wir wollen das, weil wir wissen, das ist das Richtige. Und wir haben das Gefühl erstmals, dass das eben auch grundsätzlich zumindest in der Politik verstanden und adressiert ist. Jetzt gilt es nur noch eben den Prozess optimal zu unterstützen, um so schnell wie möglich zu sein.
Vielen Dank, Heike, für deine Worte heute. Das war sehr erfrischend, sehr belebend zum Thema erneuerbare Energien, Energiewende, Klimawandel. Wo stehen wir da eigentlich? Vielen Dank und bis bald.